Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zur Infosendung vom Mittwoch, den 19. April. Heute mit den folgenden Themen. Wann endet die Straffreiheit von multinationalen Konzernen? Der Saatgutkonzern Monsanto sitzt auf der symbolischen Anklagebank. Und Gefängnis, Schläge, Elektroschocks und sogar Mord. Schockierende Berichte über Tschetscheniens unmenschliche Hetzjagd auf Homosexuelle. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Feutz.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Willkommen zu den aktuellen Meldungen des Tages. Salim Staubli, guten Morgen.
Welche
Kurznachrichten hast du für uns auf Lager?
Das Regionalgericht Bern-Mittelland hat einen Mediamarkt-Demonstranten gestern zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt. Vor rund 2 Jahren soll er an den Protesten gegen die Eröffnung der Mediamarkt-Filiale in Bern teilgenommen haben. Konkret warf ihm die Polizei Landfriedensbruch und Sachbeschädigung vor. Weil der 23-Jährige Einsprache erhob, kam es nun zu einer Gerichtsverhandlung. Diese fiel aber anders aus als erwartet. Laut der Gerichtspräsidentin handelte der Berner damals weder provozierend noch gewalttätig. Die Vorwürfe der Polizei seien nicht gerechtfertigt. Wegen Landfriedensbruch verurteilte die Gerichtspräsidentin den Demonstranten letztendlich dann doch zu einer bedingten Geldstrafe. In Basel fordern mehrere Parlamentarierinnen die Regularisierung von Sans-Papier. Ein vergleichbares Projekt läuft bereits in Genf. Damit können Papierlose eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten, sofern sie bestimmte gesetzliche Anforderungen erfüllen. Etwa eine Mindestanwesenheitsdauer, Sprachkenntnisse oder finanzielle Unabhängigkeit. Mit der Regularisierung will man Schwarzarbeit und Lohndumping bekämpfen. In Genf scheint das Projekt zu funktionieren. Beim Staatssekretariat für Migration ging seither deutlich mehr Anmeldungen ein. Nun soll die Basler Regierung prüfen, ob der Kanton Basel Stadt nachziehen soll. Mehrere Grossrätinnen und diverse Parteien unterstützen den Vorstoß. Die türkische Regierung muss die Manipulationsvorwürfe beim Verfassungsreferendum aufklären. Das fordert die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE. Von einer Kooperation könne keine Rede sein, kritisiert der Direktor der OSZE-Büros für demokratische Institutionen und Menschenrechte gegenüber dem Radionetzwerk Deutschland. Die Abstimmung vom Sonntag war äußerst knapp. Nur rund 51,4% stimmten für das vom türkischen Präsidenten Erdogan angestrebte Präsidialsystem. Die Opposition wirft der Regierung nun Wahlbetrug vor. Auch die OSZE bemängelt, bei der Abstimmung sei mehrfach gegen türkisches Recht verstoßen worden. Unter anderem, weil die Wahlkommission kurzfristig entschied, falsch oder gar nicht gestempelte Wahlzettel als gültig zu werten. Erdogan selbst zeigt sich unbeeindruckt von den Vorwürfen. Und noch der Ausblick aufs Wetter. In der Nacht auf Donnerstag sinken die Temperaturen stellenweise auf frostige minus 3 Grad. Allerdings erwartet uns eine Wetterbesserung. Es wird wieder sonnig bei Temperaturen von rund 9 Grad.
Rabe Info.
Es gibt immer mehr multinationale Grosskonzerne, die mehr Geld, mehr Macht und mehr Einfluss haben als einzelne Nationalstaaten. Zudem genießen diese Grosskonzerne viel mehr Freiheiten und können sich viel einfacher über nationale und internationale Gesetze hinwegsetzen. Auf diesen wunden Punkt drückt das symbolische Monsanto-Tribunal. 5 renommierte Richter und Richterinnen haben den amerikanischen Saatgutkonzern unter die Lupe genommen und kommen zum Schluss: Monsanto könnte für diverse seiner Geschäftspraktiken angeklagt werden, wenn es denn eine rechtliche Grundlage gäbe. Die gibt es aber nicht. Oder zumindest noch nicht. Gestern hat das Monsanto-Tribunal sein Rechtsgutachten in Den Haag vorgestellt. Wilmar Al hat die Präsentation via Livestream mitverfolgt.
Über eine Stunde lang präsentierten die fünf RichterInnen aus Kanada, Mexiko, Argentinien, Belgien und dem Senegal ihren detaillierten Bericht zu den Geschäftspraktiken von Monsanto. Sie stützen sich auf Gutachten und Forschungsarbeiten von WissenschaftlerInnen und auf Berichte von 28 ZeugInnen aus den verschiedensten Ländern. Auch Monsanto war eingeladen, Stellung zu nehmen, tat dies aber nicht. Zuallererst machte die belgische Richterin Françoise Tulkens die Rolle des Monsanto-Tribunals klar.
The tribunal was not called upon to establish the possible criminal nor civil liability of Monsanto.
Das Tribunal wurde nicht ins Leben gerufen, um Monsanto irgendwelche Verbrechen anzuklagen. Wir hatten auch nicht die Möglichkeit einer offiziellen Untersuchungsbehörde. Unsere Rolle ist vielmehr eine beratende. Wir wollen die rechtliche Diskussion anregen. Somit gibt es in diesem Verfahren keine Klägerinnen und keinen Angeklagten, keine Verteidigung und kein Opfer. Stattdessen gibt es rechtliche Fragen, auf die wir rechtliche Antworten gesucht haben.
Instead, there are legal questions requiring a legal interpretation of the tribunal.
Zum Beispiel auf die Frage, ob der Saatgutkonzern mit seinen Geschäftspraktiken das fundamentale Recht auf Gesundheit verletzt, so wie es die Vereinten Nationen UNO definieren. Und ja, im Falle des Unkrautvernichters Roundup mit seinem äußerst giftigen Wirkstoff Glyphosat hat Monsanto das Recht auf Gesundheit verletzt, wie Richterin Eleonora Lam aus Argentinien ausführte.
International Monsanto documents released in March 2017 as a result of a court order of the
Wegen eines Gerichtsbeschlusses musste Monsanto vor kurzem Dokumente veröffentlichen. Diese Dokumente zeigen, dass Monsantos jahrelange Behauptungen falsch waren. Sein Verkaufsschlager, das Herbizid Roundup, ist nicht ungefährlich. Monsanto hat offensichtlich wissenschaftliche Ergebnisse manipuliert. Die Kontroverse rund um die Frage, ob Glyphosat krebserregend sei oder nicht, ist nun wohl definitiv abgeschlossen. Angesichts der Beweislast können wir feststellen, dass Monsanto das Recht auf Gesundheit verletzt hat.
Und wenn der Saatgutkonzern Monsanto wissenschaftliche Forschungen nicht nur finanziert, sondern auch manipuliert, hat Monsanto das Recht auf freie Meinungsäußerung und Forschungsfreiheit verletzt, wie Richter Stephen Sherpman aus Kanada ausführte.
According to these human rights standards, scientists must be free to express their opinions and publish their research, and the public has a corresponding right to be informed by and about them.
Gemäß internationalem Recht hat die Wissenschaft die Freiheit, ihre Meinung frei zu äußern und ihre Forschungsergebnisse frei zu publizieren. Und dementsprechend hat auch die Öffentlichkeit das Recht, von ihnen und über sie informiert zu werden. Wichtig ist, dass in Regionen, wo die Auswirkungen direkt spürbar sind, wo die technologischen Fortschritte vielleicht umstritten oder schädlich sind. Noch wichtiger aber ist diese Freiheit der Wissenschaft dort, wo die Forschung immer stärker privatisiert wird, wie in vielen westlichen Staaten, und die Großkonzerne einen immer größeren Teil der Forschungen finanzieren oder selber durchführen. Und wir wissen ja alle, dass aktuell die Frage nach verlässlichen Quellen allgemein sehr akut ist, nachdem immer mehr politische Führungspersonen an die Macht kommen, die wenig bis gar nichts von faktenbasierten Realitäten halten. So wird der Klimawandel plötzlich wieder geleugnet und als Fake News abgetan.
With the election of political leaders who have little if any regard for fact or reality-based advocacy or decision-making. Inconvenient truths about climate change are simply dismissed as fake news.
In Zusammenhang mit den Geschäftspraktiken von Monsanto befasste sich das Tribunal auch mit dem Begriff des Ökozids, ein Rechtsbegriff in Anlehnung an den Genozid, der aber bis heute im Rechtssystem nicht oder noch nicht verankert ist. Richter Jorge Fernandez Sousa aus Mexiko:
If the crime of ecocide were recognized in international criminal law, which is not the case at the time being,
falls der Straftatbestand des Ökozid schon im internationalen Recht anerkannt wäre, könnte Monsanto eventuell dagegen verstoßen haben. Weil Monsanto verursachte beträchtliche und langfristige Schäden an der Biodiversität und am Ökosystem und gefährdet damit auch das Leben und die Gesundheit der Menschheit. Hier müsste man erstens den flächendeckenden Einsatz des giftigen Wirkstoffs Glyphosat untersuchen, zweitens den flächendeckenden Einsatz von anderen gefährlichen Chemikalien und industrieller Landwirtschaft, drittens die Produktion und Verbreitung von gentechnisch verändertem Saatgut, viertens die starke Verschmutzung von Böden und Gewässern und fünftens die Einführung der hochgiftigen, polychlorierten Bifenyle PCBs, die die Umwelt beträchtlich und nachhaltig gefährden.
PCBs into the environment causing widespread, long-lasting and severe environmental harm.
Multinationale Konzerne für mögliche Verbrechen zur Verantwortung zu ziehen, für Schäden an Mensch und Umwelt, ist aktuell sehr schwierig, weil das internationale Recht ist auf Staaten ausgerichtet und nicht auf Unternehmen, beklagt Richter Stephen Sherbman aus Kanada.
And the limited effectiveness of those instruments when we're talking about a private company arises from the general view.
Internationale Menschenrechte haben nur sehr beschränkt Einfluss auf die Geschäftspraktiken von nichtstaatlichen Akteuren, sprich multinationalen Großkonzernen. Viele ExpertInnen fordern schon seit langem, dass das internationale Recht ausgeweitet wird. Diese Forderung ist weitgehend unbestritten. Im internationalen Finanzsystem gibt es ja schon entsprechende Reformen im Rahmen der Welthandelsorganisation oder der UNO. Die Sorgfaltspflichten der Unternehmen aber sind immer noch freiwillig. Und so sind auch keine Sanktionen möglich, wenn die Unternehmen sie verletzen. Am Beispiel von Monsanto wird jedenfalls deutlich, dass Konzerne immer wieder internationales Recht verletzen, dass sie immun sind gegen internationales Recht und dass dadurch auch die Opfer kaum je entschädigt werden.
Nevertheless, corporations are largely immune to liability for such violations and their victims most often remain without any redress whatsoever.
Das Monsanto-Tribunal ist eine zivilgesellschaftliche Initiative. Bindende Wirkung hat das Urteil demnach nicht, aber es kann als Grundlage und Leitfaden dienen bei Verfahren gegen internationale Großkonzerne, so erhoffen sich zumindest die OrganisatorInnen. Und vielleicht bringt das Tribunal ja auch längerfristige Veränderungen mit sich, so dass das wichtigste internationale Recht, das Völkerrecht, in Zukunft nicht mehr nur den Mächtigen der Welt auf die Finger schaut, den Staaten, sondern auch den Mächtigsten der Welt, den internationalen Großkonzernen.
Alle Infos zum symbolischen Monsanto-Tribunal gibt's online unter monsantotribunal.org. Und das gesamte Video dieses Tribunals gibt's bei uns auf der Homepage zu sehen, info.rabe.ch.
Rabe Info.
Gleich werfen wir hier einen Blick Richtung Tschetschenien, wo zurzeit eine unmenschliche Hetzjagd gegen homosexuelle Menschen vonstatten geht. Bevor wir das tun, wollen wir hier aber musikalisch Gegensteuer geben, und zwar mit einer LGBT-Ikone des Indie-Rock, mit Beth Ditto, welche dieses Jahr auch am Jazz-Festival in Montreux zu Gast sein wird. Hier zu hören mit ihrer Formation The Gossip und Man in Love.
Yeah.
Rabe Info.
Manche werden halb tot geprügelt und den Verwandten wie ein Sack Knochen übergeben. So ein Augenzeugenbericht in der russischen Zeitung Novaya Gazeta. Der Augenzeuge spricht von der Hetzjagd auf Homosexuelle in Tschetschenien. Seit ein paar Wochen häufen sich die Berichte über Misshandlungen und Folter von Angehörigen sexueller Minderheiten in der russischen Teilrepublik im Nordkaukasus. In Bern gab es kürzlich eine Protestkundgebung gegen diese unmenschliche Hetzjagd, organisiert unter anderem von der Milchjugend, der Jugendorganisation für Homo-, Bi-, Trans- und asexuelle Jugendliche und für alle dazwischen und außerhalb. Virmalal hat bei Vorstandsmitglied Florian Fock nachgefragt, was in Tschetschenien genau vor sich gehe.
Eine Frage, die nicht so leicht zu beantworten ist, wir kennen diese Berichte, wir kennen die Berichte von tschetschenischen Männern, die geflüchtet sind. Wir wissen, dass in Tschetschenien nicht erst seit den letzten Monaten schwule Männer verfolgt werden, sondern das schon einige Jahre fast schon andauert. Was neu ist und uns auch schockiert hat, ist, dass es offensichtlich nicht mehr einfach so im Alltag beiläufig geschieht, sondern systematisch und staatlich organisiert. Und ich glaube, das ist neu.
Was heißt systematisch und staatlich organisiert?
Das heißt, dass die staatlichen Behörden gezielt schwule Männer jagen und suchen, verhaften, misshandeln, in Gefängnisse stecken. Sie machen das über Erpressung beispielsweise. Wir kennen Geschichten, dass schwule Männer gezwungen wurden, auch unter Folter, andere schwule Männer zu denunzieren. Dass der Staat offensichtlich in schwulen Männern eine solche Bedrohung sieht, dass er sie systematisch sucht und verhaftet.
Betrifft nun diese Verfolgung vor allem schwule Männer oder auch lesbische Frauen, bi-, transsexuelle?
Was ich bis jetzt gehört habe, geht es nur um schwule Männer, ja. Oder eben auch nur vermeintlich schwule Männer. Ich denke, lesbische Frauen haben, was oft ein Nachteil ist, ist hier vielleicht ein Vorteil, dass die Unsichtbarkeit ein bisschen größer ist. Oder auch die Bedrohung etwas anders wahrgenommen wird. Ich denke, für die tschetschenischen Behörden oder für den Staat, ein sehr machoider männlicher Verein, sind schwule Männer ein reales Problem, hingegen lesbische Frauen vielleicht weniger. Von Transmenschen haben wir keine Kenntnisse.
Sie haben von vermeintlich schwulen Männern gesprochen in vielen autokratischen Ländern wie Tschetschenien. Ist ja dieser Vorwurf auch immer eine Möglichkeit, RegierungskritikerInnen aus dem Weg zu räumen? Könnte das auch in Tschetschenien der Fall sein?
Es ist sicher so, dass ein relativ bekannter Fernsehmoderator so aus dem Weg geräumt wurde. Was aber die politische Bedeutung dazu ist, das wissen wir nicht. Und auch viele NGOs, mit denen wir Kontakt haben, wissen das nicht so genau. Es ist auch nicht klar, warum jetzt plötzlich die Verfolgung so viel systematischer wurde. Man darf auch nicht vergessen, dass Tschetschenien eine zwar autonome, aber eben doch eine Republik von Russland ist. Und die Frage, inwieweit Putin und sein Regime hier einfach wegschauen oder sogar es als Versuchslabor benutzen, das ist das, was uns auch Sorgen macht.
Wie rechtfertigt denn die tschetschenische Regierung dieses Vorgehen?
Sie rechtfertigt das überhaupt nicht. Sie sagt, es gibt keine schwulen Männer in Tschetschenien, also gibt es auch keine Verfolgung. Das sind grauenhafte Aussagen, die gemacht werden. Es kann keine schwule Sexualität geben. Damit müssen sie sich auch nicht weiter rechtfertigen. Rechtfertigen müssen sie sich erst, wenn der Druck größer wird. Nur ist es relativ schwierig, Druck zu machen auf Tschetschenien, weil es wenige Hebel gibt. Darum gehen auch alle Appelle direkt an den russischen Staat. Aber der ist in diesen Fragen natürlich überhaupt kein Verbündeter von Freiheit.
Um etwas Druck aufzubauen, jetzt vielleicht nicht auf die tschetschenische Regierung direkt, sondern mehr auf die Schweizer Regierung, die Schweizer Behörden. Da haben Sie kürzlich in Bern eine Protestkundgebung organisiert. Was sind genau die Forderungen an die Schweizer Behörden?
Wir haben zwei Forderungen aufgestellt. Erstens geht es darum, dass das Außenministerium sich dieser Situation bewusst wird und das nicht einfach als Nebenschauplatz irgendeines Konfliktes wahrnimmt, sondern auch sieht, dass hier Menschen systematisch staatlich verfolgt werden. Die zweite Forderung ging darum, wie kann man diesen schwulen Männern oder anderen Menschen helfen. Und da ging es darum, einerseits in der Community ein Bewusstsein zu schaffen. Es gibt das Russian LGBT Network, das diese Männer bei der Flucht unterstützt. Es gibt aber auch unsere Forderung an den Bundesrat, dem tschetschenischen Staat direkt anzubieten, diese inhaltsierten Männer als Flüchtlinge aufzunehmen. Das ist eine Verzweiflungsforderung, die wir stellen. Das ist klar, man verändert die Länder nicht zum Besseren, wenn man Flüchtlinge aufnimmt, aber es geht da tatsächlich um das Überleben von schwulen Männern.
In der Schweiz gilt meines Wissens Verfolgung aufgrund der sexuellen Orientierung immer noch nicht offiziell als Fluchtgrund.
Das ist richtig so. Es ist kein offizieller Fluchtgrund. Es ist aber so, dass wenn jemand wegen dem Schwulsein geflüchtet ist, dann ist es ein Asylgrund. Das Problem ist eben, man muss quasi Repression erlebt haben, um das als Fluchtgrund geltend machen zu können. Das ist natürlich ein Problem, weil gerade jetzt, wenn ein tschetschenischer Mann flieht und nichts erlebt hat selbst, wird er nicht so leicht Asyl bekommen in der Schweiz. Und das natürlich, das geht gar nicht.
Florian Fock ist Vorstandsmitglied der Milchjugend, der Jugendorganisation für Homo-, Bi-, Trans- und asexuelle Jugendliche und für alle dazwischen und außerhalb. Mehr Infos zur Situation in Tschetschenien gibt's im Netz, unter anderem auch auf der Homepage von Queer Amnesty. Die direkten Links gibt's auf rabe.ch/info.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Info-Sendung vom Mittwoch, den 19. April. Das nächste aktuelle Info gibt's morgen Donnerstag, wie immer um 11. Morgen widmen wir uns gänzlich der Trump-Watch und schauen dem amerikanischen Präsidenten auf die Finger. Zu dieser Infosendung beiträgt der Salim Staubli und Wilma Rall. Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Feuz. Habt einen schönen Tag, habt Sorge, bye-bye.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.